Die seltsamen politischen Rituale der USA. Da es im Herbst möglicherweise wieder eine Präsidentschaftswahl in den USA geben soll, fängt wieder mal das Rätseln und das Resonieren über die eigenartigen Sitten und Bräuche der Amis an, besonders aber nicht nur im politischen Bereich. Menschen aus zivilisierten Ländern finden den krassen Hurra-Patriotismus der USA meist verstörend. Irritierender als die Sache an sich finde ich persönlich die blanke Selbstverständlichkeit, mit der sie zelebriert wird. In dem Film Snowden von Oliver Stone gibt es mehrere Szenen, wo Snowden einen Lügendetektortest machen muss. Die erste Frage dabei ist immer: Halten Sie die USA für das großartigste Land auf Erden? Wie bitte? Hat diese Frage irgendetwas zu tun mit der Qualifikation für einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst? Wenn ja, dann höchstens im negativen Sinne, denn wenn man eine solche Frage wahrheitsgemäß mit Ja beantwortet, dann hat man ipso facto dadurch bewiesen, dass man ein oder mehrere Probleme psychischer Natur hat, die einen für die Arbeitswelt allgemein, geschweige denn für den Staatsdienst, ungeeignet machen. Bezeichnend finde ich auch, dass weder Snowden noch der Beamte, der den Test durchführt, dabei eine Miene verziehen. Offensichtlich halten sie diese Frage für völlig normal. In meiner Jugend war vollkommen klar, dass wer in der Schule den Fahneneid nicht leisten wollte, entweder ein Kommunist oder ein Atheist, wahrscheinlich beides gleichzeitig sein müsste. Dabei hatte das Verfassungsgericht schon zu Zeiten von McCarthys Hexenjachten geurteilt, dass niemand gegen seinen oder ihren Willen zum Fahneneid gezwungen werden kann. Die Schule darf disziplinarisch nicht gegen so jemanden einschreiten. Trotzdem wurde man mehr als feindselig angestarrt bzw. komplett ausgegrenzt. Oder nehmen wir das ganze Brimborium rund um die Flagge. Sie darf nicht prosaisch oder zweckmäßig gehisst werden, sondern nur weihevoll und feierlich. Bei Sonnenuntergang wird sie wieder weihevoll und feierlich eingeholt und nach einem komplizierten Ritus auf sehr umständliche Art und Weise zusammengefaltet. Es gibt in den USA eine stehende Redewendung in Bezug auf politische Fragen. Manche Sachverhalte, sagt man, seien Hot-Button-Issues. Soll ungefähr heißen, Dinge, die die Volksseele zum Kochen bringen. Welche Fragen bringen üblicherweise die amerikanische Volksseele zum Kochen? Alles um die Nationalfahne herum, wie vorhin schon erwähnt, aber auch die Abtreibungsfrage und das schon seit Jahrzehnten. Nun ja, eine gewisse politische Kontroverse hat das auch bei uns in Deutschland ausgelöst. Nicht, dass ich das so richtig verstanden hätte. Schließlich stand nie zur Diskussion, Frauen gegen ihren Willen zur Abtreibung zu zwingen. Wer gebären wollte oder will, kann das gerne so machen. Aber diese Diskussion wurde drüben mit einer schrillen Vehemenz ausgetragen, die es hier so nicht gab. Wobei die eine Seite der Frage sogar ausgesprochen gewaltbereit ist. Immer noch werden seit Jahrzehnten Abtreibungspraxen mit Brandbomben zerstört. Ärzte und anderes medizinisches Personal kaltblütig ermordet, wobei es extrem schwierig zu sein scheint, die Täter zu ermitteln. Sie müssen alle sehr versiert darin sein, ihre Spuren zu verwischen. Und das alles nur, um zu unterstreichen, wie heilig den Abtreibungsgegnern das menschliche Leben doch sei. Falls es Menschen gibt, die das nicht ganz so konkludent finden, werde ich dem nicht widersprechen. Dann gab es das Busing. In den 50er Jahren hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass Rassentrennung in öffentlichen Schulen nicht in Ordnung sei. Daraufhin haben die Südstaaten sowie etliche Städte im Norden auf Zeit gesetzt. Sie richteten Desegregationskommissionen ein, die das Ende der Rassentrennung planen sollten. Sie planten und planten und planten und planten und planten. Zu niemandes Überraschung haben diese Planungen bis in die 70er Jahre hinein gedauert. Irgendwann verloren die Gerichte die Geduld und haben angeordnet, dass Schulkinder in andere Schulen mit Bussen gefahren werden sollten, um in etwa die ungefähren Rassenproporze der jeweiligen Regionen besser abzubilden. Der Aufschrei in der weißen Volksseele war so groß, wie man vielleicht hätte erwarten können, wenn riesige Spinnen aus dem Weltall begonnen hätten, die Kinder roh und ohne Besteck zu fressen. Das Übel der Rassentrennung dagegen, das seit der Sklavenbefreiung 1863 wirtschaftlich, sozial, aber auch in etlichen Bundesstaaten von Gesetzes wegen bestanden hatte, wurde demgegenüber als relativ harmlos angesehen, jedenfalls verglichen mit der Ungeheuerlichkeit, dass Schulkinder ein wenig in Bussen durch die Gegend kutschiert werden sollten. Neben der rituellen oder echten Empörung über Hot-Button-Issues gibt es die höfliche Fiktion der demokratischen Präsidentschaftswahl in den USA. Ehe wir zur real existierenden Version kommen, möchte ich gern über ein Buch des Science-Fiction-Autors Harry Turtledove sprechen. Turtledove ist auf die Subgattung Alternativwelten spezialisiert, wo die Geschichte einen anderen Verlauf nahm als hier bei uns. In einem seiner Bücher wird Josef Stalin Präsident der USA im Jahre 1932 als demokratischer Kandidat anstelle von Franklin D. Roosevelt. Das war möglich, weil Stalins Eltern noch vor seiner Geburt aus Russland in die USA ausgewandert waren, wo Stalin den Namen Joe Steele annimmt. Joe Steele mag zwar ein Demokrat und ein gewählter Präsident sein, trotzdem weisen seine insgesamt 5 Amtsperioden erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Führungsstil, falls das das treffende Wort sein kann, von Stalin in unserer Zeitlinie auf. Steele führt die Planwirtschaft in den USA ein, lässt überall im Land Konzentrationslager bauen, um die Dissidenten und Andersdenkende einzukerken, und bringt natürlich alle politischen Gegner um, die ihm echt gefährlich werden könnten oder von denen er das meint. Dabei trifft Joe Steele mit seinen politischen Maßnahmen auf eine ziemlich breite Akzeptanz im Lande, eine besondere Abneigung der breiten Massen gegen eine autokratische oder sogar diktatorische Staatsführung ist nicht feststellbar. Wer hier übrigens eine Anspielung auf Donald Trump und die breite Zustimmung vermutet, die Trump bei den wenig gebildeten weißen Männern im Lande genießt, befindet sich im Irrtum. Der Roman wurde 2015 veröffentlicht, da stand Trump noch nicht einmal als Kandidat fest. Ein sehr merkwürdiges Ritual ist der Ablauf der Präsidentenwahl. Bekanntlich werden alle gewählten politischen Ämter in den USA auf der Basis einer relativen Stimmenmehrheit vergeben. Stichwahlen unter den beiden bestplatzierten Kandidaten gibt es nicht. Bei der Präsidentenwahl jedoch ist das direkte Abstimmungsergebnis nur der Auftakt zu einer weiteren Abstimmung in einem Gremium namens Wahlmännerkollegium. Jeder Bundesstaat hat so und so viele Wahlmänner bzw. Wahlfrauen. Ein Teil dieses Deputats ist proportional zur Bevölkerungszahl, aber jeder Bundesstaat hat auch 2 weitere Stimmen zusätzlich. Was wiederum bedeutet, dass dünn besiedelte Bundesstaaten, die nach dem Bevölkerungsproporz nur 1 oder 2 Stimmen hätten, das doppelte oder sogar das dreifache Stimmgewicht im Wahlmännerkollegium haben. Dies ist kein Versehen. Die Verfassung wurde absichtlich so geschrieben, damit das Landvolk übermäßig stark politisch vertreten sein kann. Die Verfassungsväter, die mehrheitlich sklavenhaltende Landadlige waren, haben absichtlich und bis heute sehr erfolgreich versucht, die Stadtbewohnerinnen möglichst zu entmachten. Das hat maßgeblich zu Trumps Wahlerfolg 2016 geführt. Hillary Clinton hatte 3 Millionen Direktstimmen mehr als Trump, aber Trump hat die ganzen Bundesstaaten gewonnen, wo die wenig gebildeten weißen Männer vom Lande zu Hause sind. Neben dieser verfassungskonformen und durchaus so gewollten Privilegierung gibt es dann auch den nationalen Hang zur Korruption, die naturgemäß auch nicht vor einer Präsidentschaftswahl Halt macht. Weil John F. Kennedy oft hier in Europa sehr geschätzt wird, möchte ich die Aufzählung mit dessen Nichtwahl im Jahre 1960 anfangen. Kennedy hat angeblich, aber nicht in echt, in Illinois knapp gewonnen und dadurch sämtliche Wahlmännerstimmen des Bundesstaates, Winner takes all, erhalten. In den USA gibt es ein Sprichwort. In Chicago wählen die Toten früh und oft. Stammt übrigens von Al Capone. Kennedy hat 1960 allein aus dem Zentralfriedhof von Chicago über 100.000 Stimmen bekommen. Das war dann gerade genug für einen denkbar knappen Sieg. Kennedys Vorsprung betrug am Ende weniger als 1.000 Stimmen in Illinois. Und da das Rennen landesweit sonst absolut Kopf an Kopf war, war in dem Jahr der Sieger in Illinois der Sieger insgesamt. Am Ende wurde in 650 Fällen Anklage wegen Wahlbetrugs erhoben. Die wenigsten Angeklagten davon mussten tatsächlich in den Bau einziehen. Und Kennedy selbst blieb natürlich unbehelligt im Weißen Haus. Im Jahre 2000 hat Bush Junior nur deshalb die Wahl gewonnen, weil ihm der Sieg in Florida zugesprochen wurde. Ich sage das bewusst so vorsichtig, weil bis heute niemand weiß, wer wirklich damals in Florida gewann. Die Wahlprüfungskommission gab einen Bericht an den Gouverneur von Florida ab. Der schaute rein, sagte, der Bericht stellt den Wahlsieg von Bush fest und erklärte dann prompt den Bericht zur geheimen Verschlusssache, obwohl solche Wahlprüfberichte öffentliche Dokumente sind, die in jedem Rathaus und Postamt normalerweise zur allgemeinen Einsicht ausgelegt sind. Aber nicht diesmal. Was möglicherweise damit zu tun haben könnte, dass der Gouverneur von Florida damals selbst mit Nachnamen Bush hieß und ein älterer Bruder des vermeintlichen Wahlsiegers war und ist. Ein Schelm, der dabei Arges denkt. Jedenfalls war Florida im Jahre 2000 in einer ähnlichen Lage wie Illinois 1960. Landesweit war das Rennen so dermaßen knapp, dass der Sieger von Florida dadurch auch Sieger im ganzen Land war. Derartige Manipulationen von Wahlergebnissen haben vielleicht etwas Klandestines an sich, aber es kann auch anders kommen. 1876 hat Samuel Tilden die Präsidentschaftswahl gegen Rutherford B. Hayes gewonnen. Das Hayes-Lager hat die Wahl in 4 Bundesstaaten mit insgesamt 20 Wahlmännerstimmen angefochten. Da Tilden schon deutlich führte, mussten alle 20 strittigen Stimmen an Hayes vergeben werden. Ein in der Verfassung nicht vorgesehener Kompromiss führte dazu, dass Tildens Parteigänger, Tilden selbst wurde nicht gefragt, im Kongress in den Wahlsieg von Hayes einwilligten. Im Gegenzug versprach Hayes, die Unionstruppen aus den Südstaaten abzuziehen, die nach dem verlorenen Bürgerkrieg mehr als 10 Jahre zuvor noch unter einem Besatzungsregime standen. Was ja alles mit dem tatsächlichen Wählerwillen, worum es bei Wahlen angeblich gehen soll, herzlich wenig zu tun hatte. Tja, so schön kann Politik in einer waschechten Bananenrepublik sein.